Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan, meiner Wenigkeit Sascha Fassbender und einem kleinen Problem.
Aha, was für ein Problem haben wir denn, Herr Fassbender? Herr Krassbender. Shoutout an Gentleman.
Gentleman, ja. Unser Arbeitskollege Cenk. Wir haben uns beide nach gefühlt 100 Jahren mal wieder an die Rubrik Artikel der Woche rangetastet.
Richtig, ja. Das Problem meinst du, okay.
Und uns ist just vor 20 Sekunden aufgefallen, huch, wir haben ja denselben Artikel der Woche.
Ja, lustig, aber da sieht man mal, wie ähnlich wir beide uns sind. Dass wir anspringen auf scheinbar dieselben Themen.
Ja. Ja, Ladies first, komm.
Nee, du darfst.
Nee, mach du.
Nee, du bist der Boss.
Nein.
Du bist der Boss.
Du machst es.
Okay. Also es geht um Folgendes. Ich wollte einen Shoutout bringen an den holländischen Sportrasenhersteller Hendrix. Der will nämlich keinen Rasen für die Weltmeisterschaft in Katar nächstes Jahr liefern.
Ja.
Unter anderem, weil, das wissen wir ja seit, ich glaube, 2010 oder 2011 oder so, also knapp jetzt 10 Jahre, seitdem klar ist, dass es in Katar stattfinden wird, über 6.500 Menschen gestorben sind, während sie Arbeiten verrichtet haben, zum Beispiel den Aufbau der Stadien. Und aufgrund dieser menschenverachtenden und ekelhaften Vorgehensweisen der Araber,
oh mein ja. Gott,
hat eben dieser Sportrasenhersteller Hendrix aus Holland gesagt, nö, machen wir nicht, wir liefern euch nichts an Rasen.
Ja, ich habe mich ja auch darauf vorbereitet. Die heißen übrigens so.
Hendrix Grassoden.
So nämlich.
Ist das Anu van der Vliet, die eine unglaublich sympathische Person, eine Radio-Vollprofi und unsere Chefin.
Ja.
Und Holländerin ursprünglich, ne?
Ja, ich glaube zumindest ein Elternteil, aber ja. Ja. Nochmal ganz kurz in ihrer vollen Pracht.
Hendrix Grassoden.
Ja. Ich habe das nämlich gelesen und ich dachte mir, da stolperst du drüber. Frag mal lieber, wie das ausgesprochen wird, bevor du da irgendeinen Quatsch erzählst.
Das irgendwie hat das was sehr, das hat sowas sehr, sehr, mach nochmal an. Das hat fast was Arabisches.
Sprichst du jetzt mal nach, warte.
Hendrix Grassoden.
Hendrix Grassoden.
Ja, ist gar nicht schlecht.
Ja, das geht, ne? Aber ja. Ich finde Holländisch und Niederländisch finde ich sowieso sehr, sehr spannend. Ja, Anouk, komm uns im Podcast besuchen.
Ja, Grüße gehen raus.
Bringt sie uns ein bisschen Holländisch bei.
Ja.
Ja, aber was ich auch krass finde tatsächlich in dem Artikel, der von der Zeit war im Übrigen,
ja.
Stand auch, das habe ich gar nicht gewusst, dass der niederländische König und auch der Ministerpräsident das Turnier nicht besuchen werden 2022. Und ich habe mich gefragt, ja, sollten wir das nicht boykottieren? 6.500 Menschen sind gestorben,
ja.
Weil man versucht hat, da Sachen aufzubauen, die EM da auszurichten. Ich weiß nicht, ob das, ich will da keine Merkel sehen, die da jubelt und
ja,
feiert.
Ja. Also zählen wir auf, es boykottieren die Royals aus Holland und
Hendrix Grassoden
und Jogi Löw.
Ja.
Wichtig zu sagen, Jogi Löw boykottiert auch.
Wie hast du diese Nachricht aufgenommen, dass er jetzt straight, also dass es vorbei ist sozusagen nach der EM?
Also ich habe mich erst gefreut.
Nee, Entschuldigung, nach der WM hört er auf, ne? Oder nach der, oder wie war das?
Nach der nächsten EM hört er auf.
Nach der nächsten EM, okay.
Ich muss sagen, erst war ich so, boah, geil, endlich passiert mal wieder was.
Mhm.
Und dann habe ich aber auch direkt an 2014 gedacht, so, wo er halt die WM geholt hat. Und dann dachte ich mir, sehr, komm, war auch ein geiler Typ. Aber
was?
Es wurde mal, also eigentlich ist es so, als Sportler, wenn du alles erreicht hast, ähnlich wie zum Beispiel Philipp Lahm oder so, ist es das Cleverste,
zu gehen.
Aufzuhören, weil danach
kommt nichts mehr.
Du kannst ja nur noch Dinge kaputt machen, weil
ja.
Du hast ja das Beste schon. Es wird ja nicht besser.
Ja.
Außer er wird nochmal Weltmeister, aber das wird nicht passieren. Deswegen hätte er damals schon eigentlich aufhören müssen.
Ja.
Aber hat er nicht gemacht.
Ja. Was ich so nicht verstehe in Deutschland, ist, wir haben dann so Helden oder Heldenfiguren und die bejubeln wir und die finden wir phänomenal und krass. So ein Trainer wird dann schnell mal abgesägt oder Yogi hat die Jungs nicht unter Kontrolle oder was. Ich bekomme das ja immer so beiläufig irgendwie mit.
Ja.
Und ich denke mir, ey, diese ganze Bundesrepublik ist bereit, sich an solchen Diskussionen zu beteiligen, hat aber überhaupt kein Problem mit Politikern aus ganz komischen Gefilden, weißt du? Und ich denke mir, hä? Ich
ja.
Schneid's irgendwie nicht.
Ich finde den Vergleich hier und da schwierig, weil Fußball ist einfach dafür da, um zu diskutieren. Politik sollte auch dafür da sein, um zu diskutieren.
Ja.
Das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber bei Fußball.
Sag das mal der Union.
Ja. Fußball, Fußball ist halt so, es ist halt immer so ein Stammtischding. Weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel mit Kumpels rumhänge und wir haben gerade so ein peinliches Schweigen, Fußball geht halt immer. Mhm. Politik geht leider nicht immer. Es sollte eigentlich verkehrt herum sein, deswegen gebe ich dir schon recht. Mhm. Aber die Diskussionskultur ist leider eine völlig andere bei Fußball als bei Politik. Also ich wünschte, es wäre so, wie du es gerade sagst. So ist es leider nicht. Ich sage leider.
Ja, also ich denke gerade darüber nach, wie unsexy ich das finde, wenn Männer so fußballbesessen sind. Also vor allem Männer. Ich weiß nicht warum. Tönt mich krass ab.
Meinst du jetzt einfach ins Stadion gehen oder wirklich dieses fußballbesessen sein? Also einfach nur mal am Wochenende zum Spiel gehen?
Nee,
oder
das finde ich cool.
Immer am Start und alles gucken, was läuft.
Ich bin ja auch so jemand, ich gucke mir gerne Sport an, am liebsten auch live. Und es gibt Sportarten wie zum Beispiel Tennis. Extrem unterschätzte Sportart, die ist so unfassbar spannend, kann man sich auch gut angucken. Feier ich, macht doch Spaß, finde ich cool.
Ich finde das Stöhnen komisch, dieses
Mach mal nach. So, okay.
Das könnte auch die Geräusche aus einer Sauna sein, ne? Ja, warum, wenn der gerade mit diesem Wedeln, mit diesem Handtuch dieses Dings macht?
Bei mir Saunageräusche sind eher so. Das ist ein Saunageräusch.
Ja, stimmt. Aber du warst noch nie in einer extrem heißen Kräutersauna. Die heißeste in der ganzen Saunalandschaft.
Nee, weil ich keine Schneewürze sehen will. Also keine alten Schneewürze. Also, ne, nee. Nein, danke. Wo waren wir stehen geblieben, Sascha?
Ich gerade.
Ja, genau. Ja, also, wie fühlst du dich wegen Yogi? Okay.
Es kommt halt darauf an, wer es als nächstes macht. Mein Wunschkandidat wäre Kloppo, aber absolut unrealistisch.
Warum eigentlich? Ist das unrealistisch?
Ja, weil er ist ein Vertragserfüller und er hat Vertrag. Und er hat auch angekündigt, den erfüllen zu wollen, bedankt sich aber für das Interesse. Was ich aber weiß,
weil
ist,
er
dass
weiß, dass das Angebot noch einmal kommen wird. Ist doch
genau,
klar.
Also es gibt jetzt schon die Theorie für Lückenfüller-Trainer, bis Kloppos Vertrag dann abgelaufen ist.
Ja.
Also keine offiziellen Quellen, aber es wird darüber gesprochen. Was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass er abgesägt wird, weil es gerade in Liverpool nicht so gut läuft für ihn. Und deswegen kann es sein, dass er abgesägt wird. Aber wie ich so Murphys Gesetze kenne, glaube ich, er wird abgesägt, wenn die Entscheidung über den DFB-Trainer schon gefallen ist.
Okay, weißt du was? Ich habe ein paar Fragen zu diesem ganzen Fußballthema, ja? Weil ich keine Ahnung habe, aber ich möchte es einfach verstehen.
Mhm.
Erstens. Das begreife ich wirklich überhaupt nicht. Wenn so ein Verein schlecht spielt, ja, dann wird ja der Trainer dann irgendwie gefeuert.
Finde ich auch nicht die richtige Strategie.
Aber ich verstehe auch nicht, was erhofft man sich denn dadurch, dass es dadurch besser wird?
Wird's ja oft. Nicht
ja?
immer. Ja, es gibt diesen sogenannten, ich weiß nicht, ob der wirklich so genannt wird, Trainereffekt. Wenn ein neuer Trainer kommt, werden erstmal 2-3 Spiele oft gewonnen.
Mhm.
So einfach so ein neuer Wind. Aber langfristig ist mein subjektiver Eindruck, ist es cleverer, wenn man ein gutes Gefühl hat beim Trainer? Es kann ja nicht immer alles perfekt laufen und vielleicht läuft es langfristig besser.
Mhm.
Auf der anderen Seite merkt man aber auch so, wenn man Teil des Vereins ist, aber jetzt nicht Teil des Trainerteams, man merkt zum Beispiel, wenn die Spieler den Trainer nicht mehr respektieren.
Mhm.
Das ist aber etwas, was du nicht unbedingt der Presse erzählst, weil es geht die nichts an.
Aber ich kann mich noch erinnern, bevor Löw Bundestrainer wurde, war er ja Co-Trainer neben, wie hieß der nochmal?
Klinsmann,
genau. Ah, krass, ja. So, und ich weiß noch, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass seine Trainingsmethoden ganz schlimm kritisiert wurden. Noch
echt?
Lange bevor die WM damals gestartet ist. Ich glaube, ich hoffe, ich erzähle jetzt auch keinen Quatsch, weil er so Übungen, also er war wohl recht unkonventionell in seinen Trainingsmethoden. Wie zum Beispiel das waren ja noch so zu Zeiten, wo es zum Beispiel noch nicht normal war, so mit diesen Gummibändern zu trainieren und so, wo er die Jungs hat so irgendwie Beine trainieren lassen, indem er sie so hat diese Gummibänder um die Oberschenkel praktisch anziehen lassen, dann sollten die da irgendwie. Ich meine, vielleicht erzähle ich jetzt auch gerade Scheiße, sagt mir Bescheid, wenn ich gerade Scheiße rede, aber ich meine, dass Klinsmann anfänglich auch nicht akzeptiert wurde und da wurde so viel so Scheiße geredet irgendwie über ihn und dann aber hätten wir fast diese WM gewonnen 2010?
Sechs. In Deutschland.
Ja, genau die.
Gegen
Stimmt.
Italien. Oh, meine Mama hat geweint damals.
Ja?
Ja.
Krass. Erinnerst du dich noch daran?
Ja, wir haben das in Spanien geguckt. Ist auch geil,
wie
oder?
Traurig.
Du hast die WM im eigenen Land und fährst erstmal nach Spanien.
Ich habe aber auch in Spanien ein sogar war das ein, das war glaube ich ein EM-Finale. Das war die Abschlussfahrt der 12. Klasse. Da waren wir in Spanien. Ja. Das war glaube ich Holland. War das Holland gegen Spanien oder Holland gegen Deutschland oder sowas?
Auf jeden Fall gegen Portugal?
Als dann die Portugiesen
das gewonnen haben, möglicherweise.
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ich in Spanien und irgendein wichtiges Fußballspiel lief. Und ich fühlte mich sehr beflügelt, weil gefühlt ganz Spanien dann auf der Straße war und gefeiert hat. Obwohl, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Spanien selbst gespielt hat.
Okay, bevor wir jetzt hier den letzten Fußballfan verlieren, wollen wir nochmal ganz kurz zu Katar zurückkommen? Oder,
Ja, hast du noch ein Bedürfnis dazu?
Naja, ich finde, also ich möchte nur noch ganz kurz sagen, alle Fußballer, die diesen Podcast hören, das werden eine Menge sein, boykottiert dieses Turnier. Zeigt doch einfach mal, dass ihr auch nicht nur irgendwie Männer auf dem Platz seid und vor der Kamera, sondern zeigt doch auch mal, dass ihr wirklich starke Entscheidungen treffen könnt. Plus, das Ganze ist ja auch klimamäßig jetzt nicht so sauber. Da wird ja so ein ganzes Stadion, ich weiß jetzt nicht, ob das von den Fans abhängig ist, klimatisiert. Es gibt ja so riesen Klimaanlagen und das wird einfach in der Wüste Fußball gespielt und so. Also es ist auch nicht so umweltfreundlich. Lass die WM doch einfach in einem Land stattfinden, was schon genug Stadien hat, wo du nicht irgendwie 6.500 Arbeitssklaven umbringen musst, damit ein paar Stadien stehen.
Und das, was ich mich aber frage, Sascha, warum fordern wir sowas von den Spielern, nehmen aber die Vereine, die FIFA, nehmen die einzelnen Länder, die an diesem Turnier teilnehmen, nicht viel eher in die Mangel. Ich bin gespannt, welcher Politiker da sein Gesicht zeigen wird.
Na, aber es ist ja, da können die ja nichts, also die können ja nichts dafür. Die können zwar die Empfehlung rausgeben, aber du kannst ja, Angela Merkel kann ja jetzt nicht sagen, nö, ihr fahrt da nicht hin. Weißt du, das ist ja eine Sache des DFBs.
Aber sie kann es ja boykottieren.
Sie kann es boykottieren, definitiv. Aber es hat ja schon in Russland, meine ich, nicht geklappt. Boah, hier schon wieder. Jetzt hier ganz gefährliches Halbwissen.
Okay, aber vielleicht müssen wir auch einfach weg. Also ich unterstütze aber deine Aufforderung, einfach diesen Quatsch zu boykottieren. Ja. Und gerade auch jemand wie ich, also jemand mit einem arabischen Background, also ich bin doppelt und dreifach entsetzt darüber, wie auch wir Araber das einfach hinnehmen und akzeptieren und so tun, als sei es, ja, also das ist, da kommen wir wieder zum Thema Rassismus, wo ich mir denke, wir reden immer so oft über diese Themen, ja, aber in Katar, die reichen Vollidioten da, stopfen sich da ihre Taschen voll und holen Leute aus, keine Ahnung, woher die überall kamen, Indien und Nordafrika und sowas, ja, und lassen die Leute da schuften, Mann, das sind teilweise eure eigenen Schwestern und Brüder, ihr Ekelhaften.
Okay, ja, das war ja auch in Brasilien und Südafrika schon ähnlich. Ekelhaft. Also nicht ganz so krass, nicht 6.500, aber auch viele.
Aber wir müssen auch noch über einen anderen Abgang sprechen, der mich diese Woche tatsächlich ein bisschen gerührt hat, einfach weil ich sehr viel Mitleid hatte. Mhm. Dieter Bohlen hört bei DSDS auf, aber auch beim Supertalent. Allerdings nicht, weil er selber gesagt hat, ich höre auf. Nein, RTL hat die Zusammenarbeit beendet, weil RTL sagt jetzt nach fast, keine Ahnung wie vielen Jahren, war jetzt fast 20 Jahre, glaube ich, ne? DSDS.
Ich guck's nicht.
Ja, 20 Jahre DSDS. Ja. Und ich glaube 15 Jahre das Supertalent. Für mich ist DSDS Dieter Bohlen. Feiere ich den? Nein, tue ich nicht. Jetzt, wo er älter wird, ist er mehr so Opa und weniger Arschloch, weißt du?
Ja, stimmt.
Naja, RTL hat sich auf jeden Fall getrennt von ihm. Und erstens war ich überrascht, dass sie nicht einfach lügen und sagen, Dieter hat sich dazu entschieden zu gehen. Weißt du?
Ja, er hätte sich auch äußern können.
Genau, ja. Hat er, glaube ich, noch nicht gemacht. Ja. Nur was ich so krass finde, also das muss man ja auch sagen, dieser Mann, ja, also RTL war voll, Begründung von RTL ist auch, dass die Stimmung der Gesellschaft und auch des Fernsehzuschauers eine andere ist, dass diese plumpe Art, das kann ich auch alles nachvollziehen, ne? Jetzt tut RTL aber so, als wenn die das nicht möchten, dass dieser Ton irgendwie an den Tag gelegt wird und bla bla bla. Ich denke mir, dieser Mann, ja, dieser Bohlen hat euch Quote und Geld und Erfolg gebracht. Ja. Über zwei Jahrzehnte eine eigene Marke eigentlich aufgebaut. Für mich ist DSDS nichts anderes als Dieter Bohlen. Und ich glaube auch nicht, ich guck's nicht gerne, es ist total abgenutzt und das hätte man eigentlich vor 10 Jahren beerdigen müssen. Aber das finde ich schon richtig frech, dass dieser RTL, hoffentlich arbeiten wir niemals für die aus Not, dass die sowas abziehen, finde ich, also so tun, weißt du, was ich meine? Das finde ich eklig.
Meinst du, die Castingshow wird daran untergehen?
Absolut. Definitiv.
Wer füllt dann die ganzen Dschungelcamps und die ganzen Bachelor in Paradise und wie sie alle heißen?
Naja, so wie ich das verstehe.
Weil das
wollen
guckst
die,
du ja schon, ne?
Das liebe ich. Ich bin so ein krasser Trash-Fan und ich weiß da draußen, es gibt so viele, die sich gerade beschämt innerlich denken, Gott sei Dank bin ich nicht allein. Und nein, ihr seid nicht allein. Ich glaube, das Ziel ist gar nicht, diese Show zu beerdigen, also weder DSDS noch das Supertalent, sondern einfach so eine neue Seele irgendwie hinzukriegen, so ein neues Gefühl, also auch neue Jurymitglieder und sowas. Ich kann mir vorstellen, dass RTL weg will von diesem Trash und auch ein bisschen so Casting-Mobbing und so und hinzu. Ich würde tatsächlich einschalten, wenn es wirklich irgendwie, wobei weiß ich auch nicht, juckt es mich, dass andere Leute toll singen? Nee, es macht mich nur neidisch. Ich glaube, es stirbt mit Jogi seinem
Löw
Abgang.
Kann ja. Und Dieter Bohlen wird dann Bundestrainer.
Wow.
Oh, dann wird aber kein Fußball mehr gespielt.
Aber unterhaltsam wär's.
Ja.
Also für Leute wie mich, die keine Ahnung von Fußball haben.
Ja. Interessant fand ich, ich weiß gar nicht, wie ich das bewerten soll. Mich hat's geschockt, weil wir jetzt gerade nochmal über Jogi Löw gesprochen haben. Das Erste, was Oliver Bierhoff auf der PK gesagt hat, ist, ja, wir werden eine Tradition auf jeden Fall fortführen. Es wird auf jeden Fall wieder ein deutscher Trainer. So, das ist jetzt wirklich das Wichtigste, dass er deutsch ist? Das ist jetzt für euch das Wichtigste? Ich fand's irgendwie, vielleicht sehe ich das oder vielleicht habe ich die Betonung auch falsch von ihm wahrgenommen, aber für mich war das so, also wen interessiert's? Solange er Deutsch kann und mit der Mannschaft sprechen, kann's doch alles egal.
Ich weiß, was du meinst. Zum Glück haben wir auch nicht deutsche Fußballer in dieser Mannschaft, in unserer Nationalmannschaft, die ja auch viel Erfolg bringen. Und
naja,
so ein Trainer.
Hier sind die alle deutsch.
Ja, du weißt, was ich meine, ne? Ja. Weil sie sind ja dann nicht deutsch, wenn sie sich dazu entscheiden, einfach die Hymne nicht zum Beispiel nicht mitzusingen. Aber bevor ich jetzt abdrifte. da muss ich tatsächlich aber sagen, ich kann nachvollziehen, dass die sagen, wir wollen einen deutschen Trainer.
Warum?
Also, weil so eine Nationalmannschaft schon viel von diesem, also dieses Wir-Gefühl irgendwie lebt. Ich will nicht sagen, dass ein ausländischer, jetzt ein spanischer, italienischer Trainer dieses Gefühl nicht mit dem Team hätte. Ich glaube aber, dass der DFB ganz genau weiß, Deutschland, die Deutschen, also die Fans der deutschen Mannschaft erwarten dieses Gefühl von Einigkeit und
Recht und
Unrecht
Freiheit.
Und Ausgrenzung. Ich sag mal so, also es geht ja nicht darum, ist das ein Deutscher mit Migrationshintergrund oder nicht, sondern es geht darum, kaufen wir, sag mal Fußballernamen.
Ein Fußballernamen?
Also ein Trainer von außerhalb.
Zidane,
okay, wir kaufen jetzt Zidane ein. Wobei ein Zidane, den kenne sogar ich.
So,
wow.
Ich will ja damit nur sagen, ich bin ja bei dir, aber was ich damit sagen will, ist das
was
wirklich...
Was denkst du,
das
kostet so ein Maradona? Weil ich glaube, das ist die Krönung.
Maradona lebt nicht mehr. Ich werde das jetzt aussitzen. Okay, was ich sagen wollte ist, ich bin ja bei dir, ich bin komplett bei dir, ja?
Der ist gestorben, ich weiß noch. Fällt mir. Es ist so krass, wenn du realisierst, ach krass, der ist schon tot?
Fühlt man sich alt, ne?
Und dumm vor
ganz
allem.
Ganz kurz nochmal zurück zu Oliver Bierhoff. Ich sag ja, ich bin ja bei dir, ich verstehe auch dieses Wir-Gefühl, alles gut. Aber ist das Wichtigste, was man bei der allerersten Pressekonferenz sagt? Wir achten darauf, dass es ein Deutscher ist. Ist das allererste, worauf ihr achtet? Also, das ist das, was mich ärgert. Mir ist es an sich so, Hauptsache, es ist ein Trainer, der gut Fußball beibringt oder Fußball lehrt oder dafür sorgt, dass wir wieder Titel gewinnen. Aber das allererste, worauf ihr achten sollt, sollte doch nicht die Nationalität sein. Oder habe ich gerade einen Denkfehler? Aber bei deiner Argumentation, wie gesagt, bin ich bei dir, aber das ist doch nicht das Erste, was dir einfällt.
Was fällt dir denn als Erstes ein? Was ist denn noch wichtiger?
Naja, wir achten darauf, dass es ein Trainer, es kommt natürlich auf die Ausrichtung an, aber ich, also Oliver Bierhoff hätte jetzt gesagt, wir achten darauf, dass es ein Trainer mit Erfahrung ist, der schon Titel geholt hat. Wir achten darauf, dass es ein Trainer ist, der auf Nachwuchs setzt. Wir achten darauf, dass es ein Trainer ist, der, weiß ich nicht, sich sehr gut austauschen kann. Jogi Löw wurde ja auch angeblich dafür kritisiert, dass er sich keine Tipps hat mehr geben lassen. Also ein bisschen beratungsblind,
sein Ding
durchgezogen hat. So, auf das alles achten wir. Und wenn dann irgendein, Klammer auf Bildreporter, Klammer zu, fragt, ja, was für eine Nationalität ist dann wichtig? Dann, ja, aber ich finde, gefühlt war das so das allererste, was er rausgehauen hat. Da dachte ich mir so, ist das jetzt wichtig? Aber
ich weiß,
wenn
du
jetzt
meinst.
Irgendwer uns hört und sagt, Sascha, das ist deswegen und deswegen wichtig, schreib mich an, sagt es mir. Wie gesagt, ich bin gerne offen für andere Meinungen. Vielleicht vertue ich mich auch aus diversen Gründen, aber mir leuchtet es gerade nicht ganz ein.
Ich verstehe auch voll, was du meinst und ich würde bestimmt auch Argumente finden, die deine These oder deine Überlegung auch untermauern oder unterstützen würden. Aber ich, all diese Punkte, die du erwähnt hast, ne? irgendwie bin ich jetzt davon ausgegangen, dass das gesetzt ist. Also klar ist das jemand, der
das ist nicht no? gesetzt.
Nein?
Weil, hoffentlich, also ja.
Ja, also ich denke mir halt so, ja, na klar achtet ihr auf diese Sachen.
Ja, aber wenn weißt du clever bist, wir kommen ja nun mal aus der Medienbranche, wenn du clever bist, hörst du ganz genau darauf, was an Lüft kritisiert wird und sagst an der allerersten PK danach, auf was du achtest, weil dann verkaufst du dich gut.
Vielleicht sollten die nicht einen neuen Bundestrainer suchen, sondern sie sollten in erster Linie einen neuen Pressesprecher finden, I don't know, oder einen PR-Berater, aber ja.
Raf Alhamdan und Sascha Fassbender würden das ein, zwei Tage im Monat vielleicht machen.
Ja, und ich muss sagen, ich habe ja auch wirklich eine, also fußballtechnisch eine sehr gute Ausbildung erhalten, nämlich von Franz Beckenbauer himself.
Hast du mal erzählt, ja.
Also, abseits hat mir der König, nee, Kaiser ist der, ne? Hat mir der Kaiser erklärt.
Ja, man nennt ihn so, ja. Lichtgestalt und Kaiser.
Lichtgestalt.
Und
korrupt ist er aber auch noch. Und da wollte ich noch kurz erwähnen. Und ja, komm, come on, Sascha, du weißt, ich habe recht. Etwa nicht?
Doch.
Ja, also, oh Gott.
Nein, er hat's vom eigenen Geld bezahlt. Er hat's nicht von DFB-Geld bezahlt. Das ist ganz wichtig zu sagen.
Ja. Ich hab gedroppt, dass er damals das N-Wort gesagt hat, ne? Auf dieser besagten. Ich werde es nie vergessen. Dieser Franz Beckenbauer. Mhm. Es war eine Charity-Veranstaltung. Ich war auf der Pressekonferenz. Es war eine Charity-Veranstaltung in Meerbusch. Es war ein Golfturnier. Und er kam rein, das war im Sommer, unterhielt sich da mit einem Typen beim Reinkommen und ich stand halt direkt da und die waren so locker am Schnacken.
Ganz kurz, als er reinkam, hat er den Raum erleuchtet? So hast du eine Aura gespürt als Lichtfigur?
Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe schon gespürt, dass hier was Krasses abgeht, weil bei so einer Pressekonferenz geht es ja auch vielen Journalisten darum, die klügsten Fragen zu stellen, der Erste zu sein mit den Fragen. Du weißt, wie dieser Machtkampf oft abläuft. Und ich war erstaunt darüber. Ich bin halt sehr naiv, weil ich habe Typ mit Fußball irgendwas so mäßig so. Und ich war schockiert und auch erstaunt darüber, dass der komplette, also dass die Presse, es hat sich keiner getraut, irgendwas zu sagen.
Echt?
Oder, also du hast diese Ehrfurcht gespürt in dem Moment, als er reinkam. Krass. Da hast du wirklich, das war so ein ganz, ganz seltener Moment, wo du spürst, wenn so Journalisten irgendwie so auch baff sind. Mhm. Ich habe zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auch nicht gewusst, dass er jetzt niemand ist, der in der Regel so gerne Interviews gibt und so eine Geschichten, weißt du? Und ich, also, guck mal, manchmal hilft Naivität. Ich habe ja keine Ahnung von Fußball und von nix. So, dann dachte ich mir, was soll ich schon machen? Also muss ich damit spielen und sag, ja, also Entschuldigung, ich hab mal so eine Frage. Ich hab, irgendwann lernst du ja auch, du musst eine Rolle spielen, um an irgendwas zu kommen. Und manchmal oder oftmals musste ich auch dieses dumme Girl spielen. Aber du kommst dann wenigstens an gute Sachen ran. Ja. Und hab gesagt, ja, also ich bin ja ein Mädchen, wie dumm ich war. Ich habe gedacht, vielleicht kann mir der König oder Kaiser oder was auch immer ich da gesagt habe, Nachhilfeunterricht geben, weil was ist eigentlich abseits? So, und ich stürme so nach vorne mit meinem Mikrofon und dann, er hat das wirklich sehr lustig, also alle haben gelacht nach seiner Antwort, ich auch, so, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, was er erzählt hat, gesagt hat er irgendwie sowas, ja, abseits, so in seinem bayerischen Slang, abseits ist, wenn irgendjemand pfeift und irgendein anderer irgendwas hisst. Und alle so.
Clevere Antwort, ja.
Und ich lach mit und hatte keine Ahnung und dachte, wow, er hat mich gerade richtig abgezogen. Und dann habe ich aber die ganze Zeit so ein Interview mit ihm geführt und da war die Pressekonferenz vorbei. Es hat kein anderer Journalist.
Die anderen haben mitgeschrieben.
Ja, es hat sich halt auch keiner irgendwie getraut. Und dann bin ich halt in den Sender, habe da irgendwie das Ding gemacht. Und dann kam vom Pressesprecher des Kreises eine E-Mail, und zwar mein Chefredakteur, mit einem Foto angehangen von mir. In dieser Interviewsituation
mit dem Kaiser.
Franz Beckenbauer, wie er da sitzt und so, und wie wir da so lachen, und schrieb da drunter, Respekt, kein anderer Journalist, auch keiner von den Gestandenen, also die auch deutlich älter waren als ich, haben sich auch nur getraut, die Hand zu heben. Und das war ein sehr stolzer Moment meiner Karriere, muss ich sagen.
Traurig, dass du dich dafür dumm stellen musstest.
Traurig, dass ich überhaupt nicht wusste, wer dieser Kerl eigentlich ist.
Ey, jetzt nochmal ganz kurz. Und wann hat er dann das N-Wort gedroppt?
Er kam also rein, ja. Und ich stand halt praktisch direkt an der Türe. Alle anderen haben gesessen. Ich war eigentlich auf dem Weg zu meinem Platz. Und er unterhielt sich mit einem Kerl, der ihn scheinbar irgendwie gefahren hat, gebracht hat. Die kommen halt rein. Und scheinbar saß er irgendwie in einem abgedunkelten Auto, also mit so dunklen Scheiben. Und er erzählte, während er schon in diesem Raum stand und ich stand daneben praktisch, jemand hätte, er hätte jemanden so durch die Scheibe gesehen. Und dann hat er irgendwie so gesagt, irgendwie so, Mai, was ist das für ein N, Punkt, Punkt, Punkt? Ah nee, das war nur die verdunkelte Scheibe oder sowas. Also so einen ganz blöden Spruch.
Ja, ja.
Aber ich sage dir was. Kennst du so Menschen, die sagen, ja gut, die Leute sagen noch das N-Wort, weil das ist eine alte Generation und sowas?
Mhm.
Ich glaube, dass so ein Beckenbauer, seine Position muss ihm eigentlich was anderes beibringen, aber so ein Beckenbauer hat das einfach genauso, glaube ich, eingetrichtert gekriegt. Von klein auf war das ein Wort, ja, das man genutzt hat und er ist damit groß geworden. Er hat viele schwarze Männer ja auch gepusht letztendlich im Fußballbereich. Ich glaube nicht, dass er ein Rassist ist oder sowas, weil er dieses Wort benutzt.
Ja.
Und diese ganze Situation, die, von der ich erzählt habe, die ist jetzt auch bestimmt schon, keine Ahnung, 8 Jahre her oder sowas. Ne? Also, ja.
Also eine Zeit, wo die Sensibilität noch nicht so ganz da war, wie es heute eher der Fall ist.
Ja, also hier in Deutschland war, glaube ich, vor 8 Jahren diese, ja, diese Kulturensensibilität oder auch diese Sprachsensibilität noch, also das war da gar kein Thema. Null.
Krass. Krass. Ja, kommen wir zurück zum Trash und wo wir gerade bei Fußball sind. Die Balearen sind kein Risikogebiet mehr.
Wann geht's los? Für dich?
Ja, ich habe ja Kanaren gebucht, noch aus einer Zeit, das ist ja das Geile, aus einer Zeit, wo wir quasi noch kein Corona hatten. Dann habe ich es immer wieder aufgeschoben und aufgeschoben. Und jetzt könnte ich theoretisch Mai, Juni fliegen.
Mhm.
Ich weiß aber nicht, ob das so schlau ist. Ich glaube nicht.
Warum? Es sieht ja so aus, als ob jedes andere Land außer Deutschland gerade die Impfstrategie durchzieht. Also
ja, wahrscheinlich. Die Kanaren werden durchgeimpft sein zu dem Zeitpunkt.
Ich wette mit dir, es macht sogar Sinn, für dich ins Ausland zu fliegen, Urlaub zu machen, um dich dort impfen zu lassen.
Ja, habe ich jetzt auch. War das ein Spiegelreporter, der ist tatsächlich nach Russland geflogen und hat sich da mit dem guten Sputnik 5 ordentlich wegimpfen lassen, ja.
Warum haben Russen so ein krasses Talent für so Verschwörungstheorien, so Worte für Verschwörungen?
Russen?
Sowas wie Sputnik, ich weiß nicht, so Sputnik. Das ist so, das schreit förmlich nach Verschwörungstheorie.
Aber Sputnik war doch auch das erste, was die Russen ins All geschickt haben, meine ich. Ich glaube, daher kam auch die Idee.
Was glaubst du, wie viele russische Kinder in 10 Jahren Sputnik heißen?
Boah, stimmt. Eine Menge.
Ja, ich glaube auch.
Weil das,
Wladimir, die Zeit ist vorbei.
Ich glaube auch, dass am Ende des Tages wird der Russe uns noch den Arsch mit seinem Impfstoff retten. Weil aus irgendeinem Grund bin ich davon überzeugt, weil da ist das alles, ich will es gar nicht gutheißen, aber das ist alles, glaube ich, ein bisschen unkomplizierter. Also auch mit der Produktion und so, da werden auch mal ein paar Nachtschichten geschoben.
Wie sagt El Hotzo?
El Hotzo hat gesagt bei Twitter, was Impfstrategie? Mach doch mal.
mach einfach. Und ich muss sagen, El Hotzo for President. Ich würde es feiern. Ich glaube, wenn dieser Kerl, ja, wenn dieser Typ in die Politik gehen würde, safe wird der Außenminister.
Ja, und so. Nee, aber ich glaube, die Russen, das wird, also klar, mit den, die Prüfungen werden dieselben sein, wie bei Johnson & Johnson und was weiß ich.
Mhm.
Aber ich glaube, die Produktion wird da um einiges schneller laufen. Ich glaube, für die Russen ist das auch so ein Ding, der Prestige.
Mhm.
So dieses, wir haben Europa gerettet. Ich glaube, allein für die Prestige, wenn die richtig Gas geben und produzieren, ich glaube, am Ende wird es der Russe sein, wo wir sagen, wir können wieder Malle machen, wir können wieder Partys feiern, wir können wieder aufs Konzert und.
Naja, also in erster Linie haben 2 Migranten also dieses, ne? Wow, also die BioNTech oder ja, BioNTech-Chefs, Bosse. Danke nochmal dafür übrigens. Und dann eben der Russe und so. Ja,
das war gerade eine Prediction. Wir hatten heute schon 2 Rubriken.
Ja. Prediction. Und bist du bereit für die nächste wunderbare Kategorie?
Ich guck dich an, weil du guckst mich dann immer an wie so eine Psychopathin.
Es ist Zeit für die...
Ja.
Sascha,
nein, sag
mir
es
doch.
Bitte,
nein,
es sind die Rough Questions.
Also Zeit für die Rough Questions. Da war da wieder der Blick. Okay, was ist deine ätzendste Eigenschaft?
Ich bin sehr stur und kann auch oft besserwisserisch sein. Bin's nicht immer, aber kann ich.
Okay, du bist safe nicht stur und du bist sowas von überhaupt nicht besserwisserisch. Oder, vielleicht, und das ist viel schlimmer, ich bin das auch nur viel schlimmer und
ja,
viel krasser als du.
Vielleicht lebe ich es einfach bei dir nicht aus, weil ich mir denke, that escalates quickly. Und nehme ich dann einfach raus, so aus Gründen der Sicherheit.
Doch, nee, wirklich?
Also, doch, du kannst Menschen in meinem Umfeld fragen, ich war mal noch krasser stur, also wirklich. Hab's aber auch durch Selbstreflexion und Co. immer wieder geschafft, auch andere Meinungen mal anzunehmen. Nein, wirklich.
Hä? Was redest du?
Ist wirklich
so. Nee,
das
akzeptiere ich nicht. Du bist nicht stur.
Das Krasse ist,
du bist nicht stur.
Menschen, die das jetzt hören, werden sagen, Raf, halt's Maul, natürlich ist der stur. Okay, nächste Frage.
Krass.
Ja, warte mal, anders.
Krass.
Was ist denn deine ätzendste Eigenschaft? Oder nein, warte, was würdest du sagen, was meine ätzendste Eigenschaft ist?
Oh, das ist gut, die Frage. So rum ist es gut. Du wirst es nicht glauben, aber ich finde, du hast keine ätzenden Eigenschaften. Ist wirklich
das
so.
Das ist süß.
Also so, dass ich so, boah, das ist so eine ätzende Eigenschaft? Nö, wird mir jetzt nicht einfallen.
Hast du denn welche? Guck mal, ich sag schon, Plural, yeah, hast du schon welche?
Ja, und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich zähle jetzt Dinge auf, die mich persönlich an mich selber stören. Kennst du so Momente, wo man so sagt, also jetzt, ich bin jetzt ich, ja, und ich denke mir dann in meinem Kopf, boah, Raphael, du dummes Stück, ey. So, ich schimpfe richtig mit mir. Was mich am allermeisten stört an mir selbst, ist, dass ich meine Unpünktlichkeit nicht in den Griff kriege. Ich bin ein sehr unpünktlicher Mensch. Krass, dass ich beim Radio arbeite.
Also solange die Nachricht um halb kommt.
Ja, ich glaube, ja, und dann bin ich eben auch damit konfrontiert, dass wir auch noch in einer Branche oder in einem System arbeiten, wo es wirklich auf die auf die Sekunde genau pünktlich und exakt zu sein. Also auch nicht überpünktlich zu sein oder zu spät, sondern on point zu sein. Und das ist manchmal nicht so einfach. Das finde ich anstrengend an mir selbst. Mir fällt auch sehr wohl selbst auf, dass ich unheimlich viel rede. Das erschöpft mich manchmal richtig.
Sascha, nimm das raus.
Sascha,
nimm das
so
raus.
Ich sag auch voll oft, ey, kann mich mal jemand aufhalten? Und ich erwarte das immer. Und
wie so ein Hund.
Ja, wirklich, ja. Das sind noch ein paar andere, aber ich will es mir nicht selbst versauen jetzt.
Ich habe tatsächlich manchmal Eigenschaften, wo ich mir selbst zum Beispiel denke, bist du ein ekelhafter Egoist? Und dann denke ich mir aber, das würden aber andere gar nicht über dich sagen. Und dann frage ich mich, bist du wirklich ein Egoist oder warst du nur in dieser Situation ein Egoist? Kennst du sowas, wenn du mit dir selbst diskutierst im Kopf und dann auf einmal philosophisch wirst und Moral hinterfragst und alles?
Ich habe das zum Beispiel gerade so das Thema Rassismus und sowas. Das ist natürlich etwas, was mich ja sehr beschäftigt und ich habe auch das Bedürfnis, viel darüber zu reden. Mhm. Manchmal nervt es mich selbst dann irgendwann, weil ich eigentlich gar nicht die ganze Zeit drüber reden will, aber ich merke, ich muss es immer wieder tun, weil Menschen so unglaublich blind durch dieses Leben und durch diese Welt laufen.
Oder es einfach akzeptieren, obwohl das ganz klar nicht der richtige Weg ist.
Ja, wobei, und das muss man ja auch sagen, man muss halt auch Verständnis, finde ich, haben, wenn Leute aus Sorge oder auch, also so, mich hat es noch nie im Leben gestört, dass wenn mich jemand fragt, also dass mich jemand fragt, ja, woher kommst du denn eigentlich? So, ich weiß, was gemeint ist. Ja. Ich fühle mich aber dadurch jetzt auch nicht gleich komplett ausgeschlossen oder sowas. Und das Lustige ist, weißt du, wer diese Frage als allererstes direkt stellt?
Du.
Ausländer.
Ach so, ja, aber auch du.
Dich zum Beispiel?
Nein, aber.
Ach so, andere Menschen.
Bei
ja,
Menschen, die optisch.
Voll. Ja, weil ich will, was ich eigentlich sagen will. Oder fragen will, ist, wie ist deine Geschichte? Was ist deine Geschichte? Was ist die Geschichte deiner Familie?
Ja.
Und das A ist das absolut relevant. Ich finde es wichtig und interessant und ich möchte es auch erfahren. Und ich muss sagen, wenn Leute mich sowas fragen, habe ich das auch immer als sehr positiv empfunden. Nie als negativ. So. Aber keine Ahnung. Ne, jeder kann da ja auch ein eigenes Empfinden für haben.
Ja.
Voll okay. Ja, und jetzt habe ich das getan, was ich selbst gerade als ätzend beschrieben habe, nämlich immer über dieses Thema zu reden. Okay, wie wär's mit der nächsten Rough Question?
Ja, ich bin bereit.
Wem bist du noch eine Entschuldigung schuldig?
Schwierig. Ich habe mal als Versicherungsvertreter gearbeitet. Und dieses Unternehmen hat Menschen sehr früh in Verantwortung genommen.
Ergo ist da ein Scheißunternehmen, um es nochmal hier zu erwähnen.
Sodass ich, ich werde es weder verneinen noch bejahen, sodass ich vielleicht Sachen verkauft habe, die die Leute zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht gebraucht haben. Also ich habe denen jetzt keinen Reinquatsch verkauft. Das waren schon, es sind Sparverträge, es macht immer Sinn zu sparen.
Ja.
Aber ich hatte jetzt vielleicht nicht zu 100% das Know-how, es den Leuten mit gutem Gewissen zu verkaufen.
Mhm.
Es gab aber einen gewissen Druck. So, du musstest auf deine Punkte kommen und du musstest auf deine Provision kommen und hier hat dich der angerufen über dir und der noch eine drüber hat dich dann angerufen. Und da gab es vielleicht ein, zwei Leute, wo ich das vielleicht hätte nicht machen sollen.
Ich weiß, dass dich das sehr quält. Nach all den Jahren bis heute quält dich das richtig krass.
Aber ich habe keinen Biss auf die Unterhose ausgezogen, wirklich. Ich habe auch immer gesagt, bist du sicher, dass du so viel Geld investieren willst, sondern wenn ich die Hälfte machen, bla. Ich habe auch immer, ich weiß gar nicht, ob das legal ist, heute wäre es wahrscheinlich verjährt, ich habe auch immer meine Provision mit diesen aufgeteilt, mit diesen Menschen. Ja, weil es waren oft Freunde von mir. Und dann habe ich immer zu denen gesagt, ey, wir machen folgenden Deal, du kriegst die Hälfte.
Ja.
Aber da waren ein, zwei bei, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, hätte ich vielleicht lassen sollen. So. Ja. Sorry an dieser Stelle. aber ich bin da raus. Also, ja.
Sehr schön.
Aber ja, warte, möchtest du dich bei irgendwem entschuldigen?
Ich glaube, ich muss mich, also bei meiner Mutter auf jeden Fall, bei meiner Mom, für diverse Dinge. So, auch so vorab schon mal.
Oh.
Ich glaube, Mütter haben generell nicht nur ein fettes, fettes Danke, sondern auch ein viel dickeres Entschuldigung verdient.
Ja, ich muss mich auch noch bei meinen Eltern entschuldigen.
Ja.
Oder habe ich das schon? Als ich hier auf Mallorca gewohnt habe, ging es davor um Wohnungsgesuch. Ich habe Wohnungen gesucht. Halt auf Mallorca. Und dann habe ich auch eine gefunden und war mir auch ziemlich sicher, dass das echt ist. Dann habe ich da 1,5 überwiesen. Und es kam keine Rückmeldung und immer noch nicht. Und eine Woche später meinte da meine Mama so zu mir, ja, willst du da nicht nochmal nachgucken? Und ich dachte mir so, das lief über eine Homepage.
Mhm.
Ich bin in einer Generation, die Ahnung von Homepages und sowas hat. Mhm. Und dann bin ich vielleicht ein bisschen laut geworden, habe gesagt, Mama, jetzt nerv mich nicht. Das wird schon in Ordnung sein, du kannst mir vertrauen. War es nicht. Also das war eine Verarschung. Ich wurde komplett abgezogen. Das Geld kam nie wieder. Und ich weiß nicht, ob ich mich dafür entschuldigt habe. Ich würde das an dieser Stelle nutzen und ja, es tut mir leid.
Weißt du, wie diese Entschuldigung, also wie ich sie mir wünschen würde, wenn ich deine Mama wäre? Ich finde, du solltest deiner Mutter jetzt anbieten, dass sie dir so richtig eine ballert. Einfach für diesen 1500 Euro, allein dafür schon.
Gewalt ist keine Lösung.
Ja, ist mir egal. Das hat sie verdient. Das ist deine Mutter. Sie hat dir das Leben geschenkt. Und wenn sie kann und wenn sie will, kann sie dir das auch wieder nehmen.
Mama, das nächste Bier geht auf mich. Ich glaube, ich habe mich dafür entschuldigt.
Ich werde deine Mutter fragen, ob du das getan hast. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Wir werden sehen. Aber ich glaube tatsächlich so dieses, ich habe auch meinen Eltern gegenüber, muss ich gestehen, oft so ein sehr, sehr schlechtes Gewissen. Anstatt, dass ich es nutze, um unterwürfig zu wirken, werde ich einfach nur so, oh ja.
Rebellisch.
Ja. Ja. Und ich ekel mich in der Situation schon vor mir selbst und frage mich auch, warum bin ich so ein Mensch? Warum gehe ich so mit denen um?
Ja.
Also auch jetzt, ich bin fucking 29 Jahre alt und ich habe irgendwie diese Attitüde manchmal immer noch nicht abgelegt und das macht mich selber wütend einfach.
Voll.
Boah, warum sind wir so? Aber ich glaube, wir sind damit nicht alleine. Oder ich jetzt, ne? Also ich bin damit nicht allein. Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die sich selbst so dabei erwischen.
Ja, ich kenne da welche. Aber lassen wir das.
Ja, okay, lassen wir das. So. Nächste rough question. Die bezieht sich leider tatsächlich auch wieder auf Eltern. Sascha, nenn mir deine peinlichste Situation, die du mit deinen Eltern vor dem Fernseher erlebt hast.
Ja, natürlich das erste Mal, als nackte Tatsachen zu sehen waren. Das ist dann immer so, oh fuck, ey, wo soll ich hingucken? Mittlerweile habe ich aber einen Lifehack.
Ja.
Weil jetzt hast du ja diese Situation vielleicht immer noch mit Eltern, wenn du dich zum Fernsehabend triffst oder so, oder mit deiner Freundin oder deinem Freund oder so. Und es kann möglicherweise, je nachdem, immer noch unangenehm sein. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Du guckst so mit ganz offenen Augen auf den Fernseher und sagst dann, wie Mr. Bean, Turtles! Alle lachen und alle sind locker. Das funktioniert immer.
Ja, das stimmt.
Immer. Weil es gibt ja verschiedene Arten von, okay, da ist jetzt was Nacktes zu sehen.
Ja.
Einmal wirklich leidenschaftlicher Sex und du fragst dich, okay, wann kommt der Schnitt und der Schnitt kommt nicht. Er kommt nicht, stattdessen kommt wer? Und das ist also, es passiert und es passiert und du weißt, oh mein Gott, ich fange an zu schwitzen, was soll ich jetzt tun? Aber da gibt es auch die Situation, da siehst du mal kurz einen Nippel
ja.
und dann boom, nächste Szene. Da brauchst du die Titties nicht, aber wenn es wirklich nicht aufhört, dann einfach Titties.
Du sagst es so dann, schön. Titties. Ich kann es gar nicht so cool sagen.
Und dann ist alles cool.
Ja.
Wo hast du dich geschämt mit deinen Eltern vorm Fernseher?
Das werde ich nie vergessen. Safe Titanic. Das habe ich mit meinen Eltern geguckt.
Ich weiß auch
davor.
Warum.
Ich hatte
Titties.
Es kommt noch schlimmer, als du denkst. Wir saßen im Wohnzimmer, ich hatte Titanic davor aber schon mal gesehen gehabt, ja. Sitze also da und ich habe den Film immer gerne geguckt, ja. So, und dann sitzen wir da und wir gucken das und ich wusste, gleich kommt die Szene im Auto, ja, wo sie zu ihm sagt, zu den Sternen. Naja, so, in dem Moment, weißt du, was ich tue? Ich, so, bevor diese Szene beginnt, stehe auf und gehe in die Küche und mein Vater, der da sitzt mit meiner Mom und mir, sagt, warum gehst du ausgerechnet jetzt in die Küche?
Wie unangenehm.
Richtig unangenehm.
Weißt du, es geiler gewesen wäre, hätte Pause gedrückt und gewartet, bis du zurückkommst.
Oh mein Gott, ich fall hier rum, ey. Das war nicht unangenehm, diese Sexszenen mit denen zu gucken.
Ja.
Viel schlimmer fand ich einfach, dass mein Vater, so, also der natürlich verstanden hat, dass mir das unangenehm war, mich einfach so verarscht und mir diesen Spruch drückt. Ja.
Das war Teil seiner Aufklärung vielleicht.
Nicht ganz.
Ja, Titanic ist auch interessant, weil als der rauskam, da war ich ja noch minderjährig und meine Schwester hat den mit mir sage und schreibe 10-mal innerhalb von 2 Wochen geguckt. Meine Schwester wegen natürlich Leonardo DiCaprio und ich wegen den Titties. Ja, das war das erste Mal tatsächlich, dass ich als Kind Brüste gesehen habe.
Echt?
Ich bin mir ziemlich sicher, ja.
Du wurdest nicht gestillt.
Ja, ich meine bewusst.
Okay. Bewusst. Also als etwas so Sexuelles auch verstanden.
Ja, ja, ja. Im Fernsehen auch und so. Ich bin mir ziemlich sicher, es waren die ersten Brüste. Kate Winslet, ne?
Ja.
Kate Winslet.
Wunderschöne
Kate
Brüste.
Kate Winslet, du wirst safe unseren Podcast hören.
Ja.
Ich sag mal so.
Wir lieben und deine
Titties.
Ich liebe es, wie synchron wir jetzt schon damit sind. Unglaublich. Unglaublich.
Ja. Leute, guckt euch Titanic an.
Ey, so ein Fehler.
Warte. Titanic. Entschuldigung, der war flach.
Wow.
Der war flach.
Nee, der war ganz schön, der war vollbusig, war der. Wir müssen dringend aufhören, weil das wird hier problematisch.
Das ist gerade sehr sexistisch.
So, absolut. Aber ganz kurz, also für euch nochmal zusammengefasst, ihr wisst ja, ihr sollt die Rough Questions für euch selbst auch beantworten.
Und euren Freunden.
Exakt. Was ist deine ätzendste Eigenschaft? Wem bist du noch eine Entschuldigung schuldig? Und nenne mir die peinlichste Situation mit deinen Eltern vor dem Fernseher.
Great.
Ich würde gerne noch einen Shoutout raushauen.
Ja, aber schnell.
Ja, und zwar an die Neusser Politessen, die mich jetzt innerhalb von 2 Monaten bereits zum 4. Mal abgeschleppt haben. Und die letzten 2 Male haben die mich abgeschleppt. Obwohl ich einen Anwohnerparkausweis habe von einem Anwohnerparkplatz.
Oh, shit.
Das hat mir so wehgetan. Und dann habe ich bei der Stadt ich habe tatsächlich mit einem, das muss man wirklich sagen, unfassbar freundlichen, netten, hilfsbereiten Stadtmitarbeiter gesprochen vom Ordnungsamt.
Grüße gehen raus.
Ja, ich möchte jetzt lieber seinen Namen nicht sagen. Jedenfalls, weil ich habe dann wirklich so mein Unverständnis darüber so deutlich gemacht. Und er hat gesagt, ja, nee, wissen Sie, Frau Heimdann, also das kann ich natürlich nachvollziehen. Das ist sehr ärgerlich. Sie haben einen Parkausweis, einen Anwohnerparkausweis, und stehen auf einem Anwohnerparkplatz und dann werden sie da abgeschleppt. Aber sie müssen wissen, auf diesem Parkplatz dürfen sie halt auch nur von 16 Uhr bis 9 Uhr dem Folgetag praktisch stehen. Danach dürfen sie dort nicht stehen. Und ich so, ja, das heißt, wann hat man mich abgeschleppt? Die haben mich abgeschleppt, weil ich 55 Minuten drüber war.
Oh nein.
Weißt du, und da denke ich mir, ich wohne in der Innenstadt, ey, seid doch ein bisschen kulant. Und dann meinte er so am Ende zu mir, ja, Frau Lamdan, ich werde Ihnen jetzt mal sagen, wo Sie so in der Neusser Innenstadt parken können. Das sind auch so Bereiche, die man noch nicht so gut kennt. Und ich sage dir, ich war schockiert darüber, der hat keine Scheiße gelabert. Der hat mir einen riesigen Parkplatz genannt, den ich vorher nicht kannte,
wow,
in der Innenstadt. Ich muss zwar von zu Hause aus 10 Minuten hinlaufen, aber der ist für lau und riesengroß und ich habe immer Platz zum Parken.
Geil. Naja, aber mit deinen ganzen Knöllchen, ich meine, wenn das nächste Mal durch Neuss läufst und da irgendwie einen neuen Spielplatz siehst, dann weißt du, die Rutsche hast du bezahlt.
Gern geschehen.
Kinder, viel Spaß auf dem Spielplatz.
So.
Wünsch Tante Raff.
Richtig. Tante Raffu.
So, jetzt lass mal hier einen Schlussstrich ziehen.
Ist schon wieder vorbei.
Es war echt... Oh. Wir hatten heute alles. Wir hatten Fußball, wir hatten Tourismus, ja, wir hatten Politik, wir hatten Medizin, wir hatten Erziehung, wir hatten alles.
Das stimmt.
Wow.
Und was hatten wir noch?
Titties! So, Jala sagt ciao.
Sag du da ciao.
Tschö.
Tschüss.